Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Max Oppel hier. Willkommen zum Kompressor-Podcast. In der ARD startet heute Abend ein Dreiteiler mit dem Titel Unsere wunderbaren Jahre. Darin geht es um die Familie eines Metallproduzenten mit drei Töchtern und wie diese Familie durch die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kommt, wie sie zum Beispiel die Währungsreform erlebt. Unser Fernsehkritiker Matthias Dell hat die drei Teile schon gesehen. Hallo.
Hallo.
Ja, Matthias, dieser Titel, das mag vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen in der aktuellen Quarantänesituation. Also die wunderbaren Jahre sind ja gerade eben nicht wunderbare Jahre. Aber wenn man natürlich an die Nachkriegszeit denkt, dann könnte das ja ein Film der Stunde sein, weil es damals doch um die ganz grundsätzlichen Fragen des Lebens ging.
Genau, die man jetzt ja auch vor Augen hat oder für uns zum ersten Mal vor Augen hat. Aber könnte ist das richtige Wort, weil der Film sich für diese Zeit eigentlich überhaupt nicht interessiert. Also wir erleben diese Familie in der Kleinstadt, die Metallwaren produziert und die noch in einer tollen, unzerstörten Villa lebt und genügend Personal und Geschirr hat, damit die Abendessen auch noch intakt sind. Und ich verstehe natürlich auch, dass man sagen kann, man will da jetzt kein Elendsdokumentarismus machen, wie es 1948 da wirklich ausgesehen hat. Aber dass der Film überhaupt kein Interesse daran hat, zu zeigen, was die Hintergründe gewesen sind, etwa bei der Währungsreform zum Beispiel, die dann in einem Schlange stehen abgehandelt wird, dann weiß man, jeder bekommt Geld, okay, das war's, nach einer halben Stunde ist das vorbei. Das ist schon interessant. Also eigentlich ist die Zeit nur der Hintergrund für so ein paar Dekors, die halt so ein bisschen braunstichiger oder graustichiger sind, als es vielleicht später der Fall wäre.
Gott, bei dem Wort Dekor, da kann ich mir schon alles vorstellen, die ganze Requisite und wie das Licht aussieht und so weiter. Aber nun gut, was erzählt dieser Dreiteiler die ganze Zeit?
Na, vor diesem Dekor findet eigentlich so ein Schmonzetten-Set statt, weil diese drei Töchter, eine hat bereits einen Mann, das ist so ein SS-Mann, der aus dem Krieg nach Hause kommt, aber doch schnell an Tuberkulose stirbt, was auch ganz praktisch ist. Und die anderen beiden, die sollen ihre richtigen Männer finden und das findet in Szenen statt, die ganz häufig von der Musik unterlegt sind, die ich jetzt mal in so einer Collage zusammengelötet habe.
Ja, da dreut es.
Genau, das ist jetzt das Ende. Das ist ein Liebesstück, wo also die eine Tochter da gerade mit ihrem Liebhaber im See rumschwimmt und ganz schöne Bilder produziert. Sonst merkt man eben, es sind sehr kleinteilige Sachen, die ich da gefunden habe, weil natürlich die Musik unter jeder Szene praktisch liegt. Und das ist so das Prinzip. Die beiden jüngeren Töchter sollen irgendwie Männer finden. Es stehen auch von Anfang an drei Jungs bereit, von denen dann irgendwie am Ende irgendwie auch alles klappt, mit ein paar Umwegen natürlich. Und zwischendurch kommt eben Großgeschichte rein, wie zum Beispiel Währungsreform oder der Aufstand 1953 in der DDR.
Und die kontroversen Themen, jetzt wurde ja eben der SS-Mann erwähnt, der aber schnell stirbt. Also wie verhält sich der Film zu den naheliegenden Fragen Schuld und Trauma der Nazi-Zeit?
Ja, das ist natürlich das Ärgerlichste, muss auch fast sagen, Widerliche an dem Film, weil wir ja schon sagen können, irgendwie, natürlich gibt es im deutschen Film eine lange Geschichte der Verdrängung, aber gerade jetzt, 75 Jahre nach Kriegsende, mit dem ganzen Wissen um Rechtsruck, um Rechtspopulismus, um Rechtsextremismus, der jetzt präsenter wird, diese ganzen Sachen könnten eigentlich dazu führen und die führen in anderen Bereichen auch dazu, dass man sich fragt, wo kommt denn eigentlich der Antisemitismus her, wo kommen die Neonazis her und so weiter. Und da würde man vielleicht mal auf diese Zeit gucken, um zu schauen, wohin sollen die auch alle verschwunden sein 1945? Vielleicht sind die gar nicht so einfach weg gewesen. Und dann haben wir aber einen Film, in dem sie einfach weg sind. Und ein Beispiel für diese vielen schlimmen Szenen, die diesbezüglich in dem Film zu sehen sind, wäre die Geschichte des Vaters. Der kriegt nämlich plötzlich den Vorwurf, er habe irgendwie Stacheldraht fürs KZ produziert. Wo man auch denkt, kriegswichtige Produktion bis 1945, was wird der wohl produziert haben? Er ist davon vollkommen überrascht. Da wird noch ein jüdischer Freund herbeigeschafft, der ihn entschuldigt. Und dann kommt aber raus, dass es doch irgendwie stimmt. Der Vater erhängt sich. Und am Ende wird er aber dann trotzdem von der Mutter wiederum und von den Töchtern entschuldigt. Die Mutter sagt dann, ich habe ihn dazu gedrängt. Wo man denkt, was wollt ihr denn nun eigentlich? Wollt ihr zeigen, dass der Vater gelogen hat und seine Schuld nicht eingestehen wollte? Warum muss er dann Ende aber entschuldigt werden? Und dann hat dieser jüdische Freund, der auch eine ganz schlimme Figur ist, weil der Film den nur funktional behandelt, der hat noch einen großen Auftritt bei der Beerdigung des Vaters, wenn er mit der ganzen Kleinstadt da versammelt Tacheles redet. Und das klingt ungefähr so schrecklich.
Ihr habt doch alle mitgemacht. Oder schweigend in Kauf genommen.
Hau ab, Unterschied!
Was willst du überhaupt?
Ihr macht mich nicht mundtot.
Geh endlich.
Ihr habt mir alles genommen. Mein Haus. Meine Frau. Meine Kinder. Wie gern hättet ihr auch mich umgebracht.
Aber ich habe überlebt. Und ihr Mörder müsst meinen Anblick ertragen.
Und das ist nun völlig absurd, wenn man daran denkt, die guten Filme dieser Zeit, zum Beispiel Fritz Kottner in Der Ruf, ein jüdischer Professor kommt aus Amerika zurück und stößt auf vollkommen deprimierende Verhältnisse, weil die Nazis alle in den Posten sitzen, weil er nicht dahin kommt, weil keiner über die Vergangenheit spricht. Und hier haben wir eine Figur, die so auftrumpft, die aber nur in diesem Film so auftrumpfen kann. Es ist wirklich, eigentlich ist es obszön, so eine Szene zu drehen. Wir können ja vielleicht noch, wenn die Zeit da ist, meinen Lieblingsdialog einspielen. Der macht auch keinen Sinn. Papa Wolf ist tot, hatte ich ja schon erzählt. Hat einen Geschäftspartner, der glaubt jetzt offensichtlich, dass er die Hälfte von Papa Wolf überschrieben bekommt. Aber nein, was macht Papa Wolf? Papa Wolf überschreibt sie seiner Tochter. Würde man denken, ist ja total normal. Der Geschäftspartner wundert sich aber.
So läuft es hier also.
Was wollen Sie damit sagen, Herr Böcker?
Ja. Was will der Onkel damit wohl sagen?
Also ist fast komisch, weil der Film weiß es offensichtlich auch nicht, was die Figur mit diesem blöden Satz sagen will, weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass dieser Mensch so eine Anspielung macht, weil doch klar ist, dass Papa Wolf seinen Anteil an seine Familie überschreiben wird. Also das ist so ein Beispiel dafür, wie schlecht und unausgegoren dieser Film ist. Nein,
Zuschauer nicht überfordern. Vielleicht liegt das Drehbuch ja auch schon 10 Jahre in der Schublade.
Das weiß ich nicht, aber genau das mit der Überforderung, das ist, glaube ich, ein Grundproblem. Und wenn man so Filme macht, dann wird man solche Sachen produzieren.
Unsere wunderbaren Jahre, leider nicht wunderbar geworden. Ein enttäuschender Dreiteiler in der ARD ab heute Abend dann zu sehen. Unser Filmkritiker Matthias Dell war das. Danke.
Bitte sehr.
Wer sich nach dieser Kritik lieber nicht vor die Glotze setzen möchte, unser Computerspielexperte hat eine Reihe spannender Einstiegsgames zusammengestellt. Im zweiten Kompressor-Podcast heute berichtet er darüber, den ihr übrigens abonnieren könnt in der DLF-Audiothek, bei Spotify oder bei Apple.